SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Sebastian Felser, am Ende eines weiteren Tages, an dem in Mariupol die Waffen gesprochen haben. Russland betrachtet die Stadt als eingenommen. Die ukrainische Seite widerspricht. Es gebe Kämpfe in der Stadt. Im Stahlwerk harrt eine unbekannte Zahl von Menschen weiter aus. Russlands Präsident hat deutlich gemacht, dass er seine Truppen nicht auf das unübersichtliche Gelände schicken wird. Er zieht es vor, die Menschen dort von jeder Versorgung abzuschneiden. Der Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock im Baltikum steht unter dem Eindruck dieser Ereignisse, die gleichzeitig, das müssen wir ja immer wieder sagen, kaum unabhängig zu überprüfen sind. So oder so haben sie aber Eindruck hinterlassen in Tallinn, sowohl bei Annalena Baerbock als auch bei ihrer estnischen Amtskollegin Limets, hat unser Hauptstadtkorrespondent Björn Dake festgestellt.
Hochdramatisch und schmerzhaft nennen die beiden Außenministerinnen die Lage in der ukrainischen Stadt Mariupol. Baerbock sagte, die Bilder seien kaum zu ertragen. Nach ihren Worten zeigen sie, was für einen Krieg Putin führe. Baerbock appellierte, dass die Menschen das Gelände des umkämpften Stahlwerks verlassen können müssen. Daran arbeite die Bundesregierung mit seinen internationalen Partnern und dem Roten Kreuz. Es liege aber in Putins Hand, die Angriffe einzustellen.
Hilfe für die Ukraine kommt aus den Vereinigten Staaten mit weiteren mehreren hundert Millionen Dollar, während der Ringtausch zwischen Deutschland und Slowenien Form annimmt, mit dem der Ukraine tatsächlich schwere Waffen wie Panzer zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Lage im Kriegsgebiet selbst bleibt aber, wie erwähnt, unübersichtlich. Im SWR-Tagesgespräch hat Generalleutnant AD Heinrich Braus die militärische Situation so eingeschätzt.
Die Russen haben ja eigentlich Phase 1 ihrer Operation im Norden begonnen und hatten zu Beginn eigentlich 4 Schwerpunkte. Im Norden gegen Kiew, im Osten, im Süden, im Raum der Separatistenrepubliken Donetsk und Luhansk. Und dann von der Halbinsel Krim aus gegen den Süden der Ukraine und sind dort, das kann man glaube ich so sagen, kläglich gescheitert. Schlecht geführt, schlecht versorgt. Schlechte Moral der Truppe und eine komplette Unterschätzung der Einsatzbereitschaft und des Kampfeswillens der Ukraine. Jetzt haben sie umgruppiert und haben einen einzigen großen Schwerpunkt und das ist der Donbass im Südosten. Und das ist, glaube ich, für die nächsten Wochen die Hauptangriffsachse der russischen Armee mit dem Ziel, dort die ukrainische Armee zu stellen und dann auszuschalten.
Während Kämpferinnen und Kämpfer in der Ukraine weiter versuchen, ihre Stellungen im Osten zu halten, stellt sich Deutschland auf seine Weise auf einen längeren Konflikt mit Russland ein. Die Bundesnetzagentur versucht herauszufinden, was zu tun ist, wenn es wirklich mal weniger Gaslieferungen gibt. Und dafür sammelt sie Daten von den Gasnetzbetreibern, berichtet aus Bonn unsere Reporterin Anne Burkhardt.
Die Daten der Gasnetzbetreiber fließen in die neue Sicherheitsplattform Gas. Diese wird gemeinsam vom Bundeswirtschaftsministerium, der Bundesnetzagentur und Trading Hub Europe entwickelt. Auf dieser Plattform müssen sich zukünftig alle großen Gasverbraucher, Versorger, Händler und Netzbetreiber registrieren. Mit den Daten hofft die Bundesnetzagentur, Folgen für die Betriebe besser einschätzen zu können, für den Fall, dass wirklich der Gasverbrauch reduziert werden muss.
Anstatt mit Russland und dessen Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt sich die Partei Die Linke gerade eher mit sich selbst. Hintergrund sind die Sexismus- und Missbrauchsvorwürfe im Hessischen Landesverband, wegen derer die Bundesvorsitzende Hennig Welso gestern zurückgetreten war. Es soll nun Schulungen und einen Verhaltenskodex geben, aber was aus der Parteiführung wird, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen in der Partei. So kommt aus Rheinland-Pfalz die Forderung nach einer neuen Doppelspitze, während die ebenfalls aus Hessen stammende Co-Vorsitzende Wissler erstmal alleine weitermachen will. Und der Bundesvorstand wiederum von einer Neuaufstellung spricht. Klar wird aber so langsam, was da genau in Hessen passiert ist, berichtet aus der Redaktion Landespolitik dort Andreas Meyer-Feist.
Der Landesvorstand der Hessischen Linken spricht von bisher 3 bekannten Beschuldigten, ein Mitarbeiter der Landtagsfraktion, ein Wahlkreismitarbeiter und ein Mann, der heute in der Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig sein soll und es dort noch ist. In den beiden anderen Fällen sei gehandelt worden. 2 Männer wurden nach Darstellung der Parteispitze von ihren Positionen bis auf Weiteres freigestellt. Betroffene sollen sich an unabhängige Vertrauensleute wenden können. Und die bekannt gewordenen Fälle sollen mithilfe des Bundesvorstandes untersucht werden. An den Details werde noch gefeilt. Und die hessische Landesvorsitzende der Linken, Petra Heimer, erklärte im Namen der Parteispitze,
dass wir alle sehr bedauern, dass es sexuelle Übergriffe in unserer Partei gegeben hat, und möchte mich auch bei allen Opfern entschuldigen, die so etwas erfahren mussten.
Nach Darstellung ihres Kollegen Jan Schalauske hätten die Landesgremien Ende November letzten Jahres von mutmaßlichen Übergriffen erfahren. Es hätten einfach die Strukturen gefehlt, mit derartigen Vorfällen und Beschuldigungen umzugehen. Mit einem der Beschuldigten habe man inzwischen sprechen können, aber die mutmaßlichen Opfer sexueller Übergriffe hätten es abgelehnt, mit ihnen zu sprechen.
Großbritanniens Premier Boris Johnson erfährt heute, ob er es mit einem Untersuchungsausschuss wegen seiner Partys im Corona-Lockdown, unter anderem zu seinem Geburtstag, zu tun bekommt. Das Unterhaus in London soll auf Antrag der oppositionellen Labour-Partei darüber abstimmen. Ganz anders die Queen. Die hat heute Geburtstag und müsste sich an überhaupt keine Auflagen halten, feiert aber nur in kleiner Runde. Ihr gratuliert unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger.
Wer die Queen heute hochleben lassen will, der sollte mit einem Gläschen Gin Dubonnet anstoßen. Der Wermut-Mix ist der Lieblingscocktail der Queen, und auch wenn er ein bisschen bitter schmeckt, Augen zu und an England denken. Mit 96 Jahren ist Elisabeth II. Zwar nicht mehr so gut zu Fuß, aber wie viele Briten hat sie Freude am Homeoffice gefunden. Sie verleiht Orden per Videoschalte und wirkt dabei fit und fröhlich. 83% der Briten meinen, im 70. Jahr ihrer Regentschaft mache die Queen noch immer einen Top-Job. Und auch in den Ländern des Commonwealth ist die Königin als integrative Figur fast überall beliebt und respektiert. In diesem Sinne, Cheerio, Your Majesty, bleiben Sie gesund und munter.
Fokus Südwest.
Die Autobahn 8 bei Märklingen ist noch immer dicht. Die Felssicherungsarbeiten gehen weiter. Eine Spezialfirma hat Schutzwände aufgebaut, Gummimatten ausgelegt, und das Ganze beobachtet für uns unser Reporter Timo Staudacher.
Der Felsbrocken, der gestern Nachmittag runtergekommen ist, der zeigt auch nochmal, wie gefährlich diese Stelle tatsächlich ist. Und der Geologe, der das Ganze untersucht und dann auch schließlich beschließt, welche Sicherungsmaßnahme hier getroffen werden muss, der ist weiter am Arbeiten. Und gegen späten Nachmittag heute oder gegen Abend, da wird dann bekannt sein, welche Sicherungsmaßnahme, ob es Beton Plomben sind oder große Nägel oder Netze hier installiert werden. Und dann ist auch klar, wann die A8 hier wieder freigegeben werden kann.
Der Tag nach dem Großeinsatz der Polizei gegen mutmaßliche Reichsbürger in Boxberg-Bobstadt mit einer Schießerei, bei der eine Kugel einen Polizisten am Bein verletzt hat, steht im Zeichen der Spurensicherung und Ballistik. Gleichzeitig wirft der Vorfall erneut ein Licht auf die Reichsbürger-Szene. Baden-Württembergs Innenminister Strobel hat nach eigenen Aussagen Hinweise, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Und so sieht es auch Jan Rathje. Er ist Politologe und Extremismusforscher am Center für Monitoring, Analyse und Strategie in Berlin.
Hier kann man durchaus auch den Einschätzungen des Innenministers folgen, denn diese Tat entspricht durchaus auch Taten, die allgemeiner aus dem Reichsbürgermilieu oder auch dem souveränistischen Milieu bekannt sind. Also es scheint so, dass hier ein verstärkter Blick geworfen wird, gerade auch von Seiten des Innenministeriums und der Innenministerien der Länder auf dieses Milieu. Gerade seit 2016 zeigte sich ja mit dem Polizistenmord von Georgensgmünd in Bayern, dass hier ein Gewaltpotenzial vorherrscht und der Staat das zunehmend auch in den Blick nimmt.
Das sagt der Berliner Extremismusforscher Jan Rathje zur Reichsbürgerszene nach dem Polizeieinsatz in Boxberg. Eine gute Nachricht kommt aus Idar-Oberstein. In Idar-Oberstein kann jetzt überall wieder das Trinkwasser verwendet werden, ohne es abzukochen. Vergangene Woche waren Keime im Trinkwasser festgestellt worden. Das Gesundheitsamt hat deshalb ein sogenanntes Abkochgebot erlassen. Jetzt sagt die Stadtverwaltung aber, alle in den vergangenen Tagen untersuchten Trinkwasserproben seien ohne Keimbelastungen gewesen. Das Trinkwasser im gesamten Versorgungsgebiet der Steinbach-Talsperre sei also wieder uneingeschränkt nutzbar.
Und sonst so?
Der Zoo von Melbourne im US-Bundesstaat Florida freut sich über Nachwuchs. Affennachwuchs, um genau zu sein. Noch genauer, Nachwuchs bei einer Geoffroy-Klammeraffendame namens Rochelle, Spitzname Shelley. Mit 31 Jahren schon zum vierten Mal Mama, und bald wird sie wohl auch Oma. Die Freude im Zoo war groß.
Shelley ist schon eine richtige Profimutter. Wie die sich um ihren Nachwuchs kümmert,
hat Zoodirektorin Lauren Hinson gesagt. Sie war so eifrig, ihr Kind zu behüten, dass sich, ja, so machen's Klammeraffen, halt an ihren Bauch gehängt hat, dass die Tierpflegerinnen und Tierpfleger sich noch gar nicht ganz sicher sind, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, obwohl es jetzt schon eine Woche alt wird. Eines aber ist ihnen aufgefallen. Das Baby hat tatsächlich Ähnlichkeit mit Batman. Nicht nur, weil das Fell des Tieres das Gesicht umzeichnet, wie die schwarze Maske des Wächters von Gotham City. Das haben alle Geoffroy-Klammeraffen. Nein, zwischen Augen- und Nasenlöchern ist tatsächlich ein kleines Fledermaus-Symbol zu erkennen. So ähnlich, wie wenn Batman von der überforderten Polizei von Gotham mit einem Scheinwerfer am Nachthimmel gerufen wird. Na dann fehlt ja nur noch ein kleiner Bruder. Robin.
Look, Bruce, it's the Bat-Signal.
Yes, are you ready, Robin?
Yes, Batman.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.